Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge wollen wir uns mal dem Thema widmen, welche Herausforderungen stehen für dich als Reiter auf dem Programm und welche Herausforderungen habe ich als Trainer? Lass uns mal bei dir anfangen. Das Schwierigste überhaupt ist, glaube ich, erstmal eine Reitschule zu finden, wo man sagt, ja, mit der könnte ich mich anfreunden, da würde ich es wohl mal ausprobieren. Wenn du so eine Reitschule gefunden hast, dann wage doch einfach den ersten Schritt und schreib denjenigen einfach mal an. Wenn du denjenigen angeschrieben hast, dann eine Reaktion bekommst, dann wirst du schon anhand der Reaktion merken, wie viel Energie hat dieserjenige in eine Antwort gesteckt. Das macht schon immer viel aus, finde ich, wenn man einfach eine freundliche Antwort zurückbekommt. Ich bin ehrlich, früher war es bei mir auch mal anders. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich auch wirklich mal so viel Stress, dass meine Antworten kurz und knapp ausfielen. Und manchmal ist es auch noch so, da fällt mir vielleicht mal irgendwie noch so ein Chat wieder in die Hand. Und dann denke ich mir immer, ja, verdammt, da warst du ziemlich unfreundlich und ja, nicht harsch, aber man hat halt einfach gemerkt, dass ich mir nicht wirklich Zeit genommen habe, diese Antwort zu schreiben. Heute ist das alles ein bisschen anders. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich halt durch diesen exklusiven Reitunterricht einfach jetzt auch Zeit habe, mir eine Anfrage wirklich vorzunehmen und die vernünftig durchzulesen und auch vernünftig ganz individuell zu bearbeiten und zu beantworten. Dann, wenn du eine Antwort bekommen hast und du sagst, ja, du würdest es gerne ausprobieren, bist dir aber noch unsicher, ob dieser Reitunterricht und auch vielleicht die Pferde und vielleicht dieses ganze Gesamtkonzept wirklich zu mir passt, dann schau dir den Hof einfach mal an. Aber da würde ich ganz klar sagen, fahr nicht einfach hin und überrumpel die Leute, sondern frag vorher, ob du vorbeikommen kannst. Mittlerweile ist es sogar schon tatsächlich gang und gäbe, dass die Leute sagen, ja, ihr könnt kommen, ich erkläre euch das gerne, ich nehme mir auch Zeit für euch, aber nur, wenn ihr einen Termin bucht und sogar auch dafür Geld bezahlt. Dieses Geld wird dann aber wieder, wenn ihr wirklich eine Reitstunde buchen solltet, quasi wieder verrechnet. Was ich aber auch ziemlich fair finde. Lasst uns mal in die Situation aus meiner Sicht blicken. Ich finde halt einfach, wenn ich jemand potenzieller Kunde mich anschreibt und sagt, hey, ich möchte dich, deinen Hof, dein Konzept kennenlernen, dann nehme ich mir als Stallbesitzer und als Trainer ja auch Zeit für diese Person. Und ich möchte für diese Person voll und ganz da sein und möchte nicht zwischen Suppe und Kartoffeln, vielleicht irgendwie gerade zwischen zwei Reitstunden auch da wieder so ein bisschen indirekt gestresst wirkend, weil man halt weiß, in zwei Minuten geht deine nächste Reitstunde los und du hast jetzt noch so viele Fragen, die du hier beantworten musst und du hast eigentlich gerade gar keine Zeit. Möchte ich mir Zeit nehmen. Ich möchte einfach alle Fragen in Ruhe beantworten. Ich möchte dem Reitschüler vielleicht auch schon mein Top-Konzept genau nochmal erklären, die Haltungsbedingungen nochmal richtig zeigen. Möchte in Ruhe die Sattel und Trensen und sowas zeigen oder beziehungsweise sagen, wo man alles findet. Vielleicht auch einmal schon Reiterstübchen und sonst irgendwas, dass der zweite Besuch oder die erste Reitstunde dann bei uns halt einfach nochmal ein bisschen reibungsloser abläuft. Und das passiert tatsächlich einfach nicht in zwei Minuten. Das ist einfach so. Also wenn neue Kunden hier manchmal auf dem Hof stehen und dann sagen, haben Sie mal gerade eine Minute? Ich kann euch sagen, das ist nie eine Minute. Das ist keine Minute. Das ist immer 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Und da, by the way, denkt einfach mal daran, wie wäre es, wenn ihr gerade bei mir Reitstunde hättet und da stehen neue Kunden und ihr sitzt auf dem Pferd und wartet sehnsüchtig darauf, dass eure Reitstunde beginnt, die eigentlich schon längst seit 10 Minuten hätten starten müssen, ihr aber noch überhaupt nicht die Aufmerksamkeit von mir habt, aber das teure Geld bezahlt habt und ich mich aber gerade den Neukunden widme. Das sind alles so Sachen, die einfach nicht sein müssten. Deswegen seid so fair und habt da mal eine Minute. Muss man halt immer einmal ganz kurz überlegen, ob es wirklich bei einer Minute bleibt oder nicht. Wenn es dann mehr sind wie 5 Minuten, ist das ja kein Problem. Und diese Zeit möchte ich mir aber auch gerne nehmen, wenn ich im Vorfeld weiß, dass jemand kommt und sich für mich und mein Konzept und meinen Hof interessiert. Deshalb macht das ruhig so, dass ihr die Stallbesitzer, die Trainer anschreibt und wirklich auch von euch aus vielleicht auch schon sagt, hey, ich habe vielleicht nicht nur eine Frage, sondern ich möchte in Ruhe alle Fragen klären und wäre das irgendwie möglich und ich würde da vielleicht sogar auch ein bisschen was für bezahlen, wenn es irgendwie möglich wäre, das im Gegenzug dazu vielleicht mit der ersten Reitstunde wieder zu verrechnen. Da würde sich jeder Stallbesitzer sofort drauf einlassen und wäre jeder Stallbesitzer sofort so bereit. Und derjenige, der ja nicht bereit so ist, ganz ehrlich, da geht ihr da einfach nicht hin. Das ist einfach so. Dann müsst ihr im Vorfeld für euch selber halt wissen, was möchte ich, was für eine Reitschule suche ich, wie wichtig ist mir das Haltungskonzept der Pferde, wie wichtig ist mir die Qualität der Ausbildung des Trainers, wie wichtig ist mir die Qualität der Schulpferde, möchte ich in einem 1:1 Unterricht unterrichtet werden oder liegen mir vielleicht sogar eher Gruppenstunden. Also das sind alles so Fragen, die ihr euch im Vorfeld einfach schon fragen könnt. Gerade so dieses Thema 1:1 und Gruppenunterricht, so mal so als Beispiel, ich meine, das muss ja jeder für sich selber wissen, in einem 1:1 Unterricht seid ihr halt wirklich voll und ganz immer im Fokus des Trainers, ne? Da ist dann halt schon, also ich bin dann schon auch immer zwischendurch sehr tolerant und wenn irgendjemand sagt, boah, ich brauche gerade wirklich eine Pause, ich kann gerade nicht mehr, dann macht er die halt auch. Aber du bist halt schon die ganze Zeit immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde voll und ganz von dem Trainer unter Beobachtung, was manchmal Leuten ja auch nicht so liegt. Also da müsst ihr dann halt einfach auch für euch selber wissen, fühle ich mich vielleicht sogar in einer Gruppe, wo ich mit 4 bis 6, 7 anderen Reitern oder wie viel auch immer unterrichtet werde, vielleicht auch wohler, war halt der Fokus da nicht so komplett auf mich liegt, sondern halt zwischendurch auch immer wieder auf den anderen Reitern. Das müsst ihr euch für euch selber wissen, das kann euch keiner direkt abnehmen, die Sache. Ne? Dann auch die Frage, wie wichtig ist mir die Qualifikation des Trainers? Da auch, also es gibt genug Reitschulen, die arbeiten mit Auszubildenden, die da unterrichten oder mit irgendwelchen Studenten, die dann halt aushilfsweise Unterricht geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Leute keinen Unterricht geben können. Ne? Also es gibt tatsächlich wirklich Mädels, die wirklich sehr ambitioniert sind oder auch junge Männer, wobei meistens ja wirklich tatsächlich die Mädels im Reitstall irgendwo rumlaufen und die wirklich schon fachlich wirklich gut sind, auch für ihr Alter. Aber das ist halt tatsächlich leider Ausnahmefall. Das ist halt einfach so. Also da müsst ihr selber wirklich auch nochmal gucken, fragt gegebenenfalls wirklich auch, wenn ihr zu irgendeinem Reitstall fahrt und euch den anguckt, dass ihr nicht nur mit dem Stallbesitzer redet, sondern halt auch fragt so, Mensch, da läuft gerade eine Unterrichtsstunde und darf ich mich da einfach mal gerade einmal zusetzen, kann ich so ein bisschen zugucken und dann guckt für euch selber, ob euch dieses Konzept und ob euch der Unterricht in dem Falle dann halt auch zusagt. Und ihr müsst für euch selber halt auch immer wissen, wie wichtig ist euch das Hintergrundwissen. Also es gibt halt einfach auch Leute, die sagen, Mensch, ich möchte halt einfach nur auf dem Pferd sitzen, ich will einfach nur in der Abteilung ein bisschen traben, ein bisschen galoppieren. Mir ist das Wohl des Pferdes vielleicht nicht egal, aber das steht jetzt nicht so an erster Stelle, sondern ich will halt einfach irgendwie reiten. Das ist halt ganz häufig einfach bei Kindern auch so gewesen. Ne? Die legen den Fokus halt einfach noch ein bisschen anders und das müsst ihr für euch selber wissen. Da kann euch keiner die Entscheidung zu abnehmen, das ist dann halt einfach so. Und die Qualifikation der Schulpferde halt genau das Gleiche. Also guckt euch die Pferde an. auch wenn ihr dann auf dem Betrieb seid, wie sehen die aus, haben die Futter, sind die einigermaßen gut bemuskelt, wobei das halt auch immer schwer ist, so als Laie wirklich einzuschätzen, aber es gibt halt so Faktoren, ne? Also gerade sieht man die Rippen, ja, nein, wenn ja, wie stark, wenn nein, dann ist das schon mal ein Zeichen davon, dass sie zumindest relativ gut Futter kriegen, beziehungsweise... Und wenn es dann tatsächlich wirklich Pferde gibt, wo man die Rippen sieht, dann guckt auch, ist es nur ein Pferd, weil es gibt ja immer mal Momente, wo irgendein Pferd auch mal phasenweise abbaut durch Krankheit oder sonst irgendwas. Oder zieht sich das wirklich durch die komplette Herde oder durch den kompletten Bestand durch? Zum Beispiel Haflinger oder Shetland Ponys, da werdet ihr in den seltensten Fällen die Rippen sehen. Und wenn ihr da Rippen seht, dann läuft da irgendwas falsch, ja? Also das sind wirklich, also, aber nichtsdestotrotz, das kann man halt einfach sehen. Und dann ist auch immer ein ganz großer Indikator, guckt den Pferden ins Gesicht und guckt mal, wenn ihr vielleicht durch die Ställe gehen dürft oder wenn ihr irgendwie, wenn die Pferde im Laufstall stehen, kommen die zu euch, sind die aufgeweckt, wie gucken die? Ja, es gibt, auch wenn ihr nicht viel Erfahrung mit Pferden habt, kann man trotzdem denen mal so ein bisschen ins Gesicht gucken und dann schätzt einfach mal ein, so guckt dieses Pferd gerade freundlich, ist es wohlgesonnen, ist es interessant an seiner Umwelt, sind die Ohren auch vorne, wenn man vielleicht mal so oder macht, ne? Gucken die dann, sind die aufmerksam oder wirkt das Pferd total deprimiert oder depressiv? Ja, also das gibt es bei Pferden auch, gerade wenn die sich vielleicht einfach in ihrer Umgebung nicht wohlfühlen oder vielleicht leider auch, es gibt auch sowas wie eine Trageerschöpfung mittlerweile bei Pferden, halt einfach auch nicht mehr können, nicht mehr wollen. Das gibt es halt auch. Da habt immer so ein ganz kleines bisschen den Blick drauf, dass ihr da einfach auch schon immer so ein bisschen ja, selber einfach urteilen könnt, geht es den Pferden hier gut oder geht es den Pferden hier nicht gut. Werft dann einfach auch mal einen Blick auf die Hufen, auch wenn man vielleicht selber als Laie gar nicht so wirklich die Hufen beurteilen kann, aber man sieht ja schon, ob die rund geraspelt sind, ob die bearbeitet aussehen oder nicht. Das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, schaut einfach mal, wenn ihr da so in so einer Unterrichtsstunde oder so zuschaut, wie wirkt das Sattel- und Trensenzeug auf euch? Ist das gepflegt? Sieht das abgeranzt aus? Auch so der Stall allgemein, wie wirkt der auf euch? Das sind immer so Indikatoren. Ich meine jetzt nicht, dass irgendwo Heustroh rumliegt oder vielleicht mal ein bisschen Dreck in der Stallgasse. Das sind immer so Sachen. Aber achtet mal so ein bisschen aufs Detail einfach auch mal. Wie wirken die Zäune auf euch? Das ist auch immer ganz wichtig. Ich komme in ganz, ganz viele Ställe, wenn man so auf diversen Lehrgängen unterwegs ist. Und dann denkt man sich manchmal, puh, also Zaun finde ich immer, das ist ja so der größte Sicherheitsfaktor einfach. Bei uns stehen die halt dauerhaft im 24/7 halt im Laufstall. Das heißt, da muss der Zaun halt einfach auch intakt sein. Aber nichtsdestotrotz muss der Zaun auch intakt sein, wenn die Pferde nur stundenweise auf den Paddocks sind. Kommen wir zu dem nächsten Thema, nämlich wenn die Pferde in den Boxen stehen oder im Boxen stehen sollten, dann fragt einfach mal nach, wenn der Stallbesitzer weg ist, vielleicht sonst irgendwie gerade auch mal irgendjemanden, den ihr auf der Stallgasse trefft oder irgendeinen Reitschüler, dann merkt ihr nämlich auch schon, wie ist das Klima untereinander. Das finde ich auch immer ganz wichtig, ja. Wenn ihr irgendwo in den Stall kommt und wenn ihr später da als Reitschüler seid und ihr habt mal irgendwie eine Frage und der Trainer ist nicht ansprechbar, gerade weil vielleicht gerade in der Reithalle beim vorherigen Reitschüler oder so, dann finde ich, ist das immer ganz wichtig, dass man einfach auch jeden alles fragen kann. Ich kenne das damals noch aus eigener Erfahrung aus den Reitschulen, wo ich damals auch selber als Kind geritten bin. Da war das wirklich so, da waren die gerade die Einsteller, das war so ein Volk für sich und da hast du dich überhaupt gar nicht getraut, irgendeinen Einsteller zu fragen, weil alle total hochnäsig durch die Stallgasse gelaufen sind und so, ach, du bist nur minderwertiger Reitschüler. Nee, also dir helfe ich jetzt mal gar nicht, weil du kannst ja kein eigenes Fett erlauben. Also so hat man sich wirklich immer gefühlt und da hat man sich ganz, ganz häufig wirklich alleine gelassen gefühlt und hat sich einfach auch schon nicht wohl gefühlt und trotzdem ist man da aber hingegangen, weil man einfach auch keine andere Wahl hatte oder keine andere Variante hatte oder kannte vielleicht auch und das finde ich immer ganz wichtig, also wenn ihr da schon seid und ihr fragt einfach mal, es soll ja jetzt auch nicht Ausfragen klingen, ja, wo man dann hinterher dachte so, oh mein Gott, wer war das? Die hat so alles mögliche komische Fragen gestellt, aber trotzdem dürft ihr euch für den Stall interessieren und das ist ja auch gar nicht verwerflich, ne? Wenn ihr dann einfach mal fragt, so Mensch, ich würde hier ganz gerne Reitschüler werden und ich gucke mir das hier gerade alles an, aber mich interessiert einfach mal, so die stehen ja jetzt hier in der Box, die Pferde, und ich weiß, dass das für viele Leute ja auch, es ist für viele Stallbesitzer einfach auch ein Rieseninvest zu sagen, ich kloppe die Boxen jetzt weg und ich mache einen Laufstall draus, und manchmal ist das ja auch alles gar nicht möglich, ne? Aber nichtsdestotrotz kann man ja einfach dann fragen, wie lange stehen die denn so draußen und wie ist das denn so mit der Weidezeit und so. Ne? Mittlerweile haben sich die Anforderungen ja auch verändert, wo wir nochmal beim Thema Box sind. Ganz, ganz früher gab es ja so die 3x3 Boxen. Man sagt immer, so eine Box muss 2x Widerristhöhe zum Quadrat sein. Der Widerrist sitzt beim Pferd am Ende der Mähne, wo so der Rücken wieder anfängt. Das ist immer so die Stelle, an der man die Höhe vom Pferd misst. Und dann sagt man immer halt 2x Widerristhöhe zum Quadrat. Das heißt, wenn wir so ein 1,70 Pferd haben, dann könnt ihr das so ungefähr ausrechnen, wie viel Platz so ein Pferd braucht. Da sind wir im Normalfall mittlerweile jetzt einfach schon bei 4x4 Pferdeboxen oder sogar teilweise mittlerweile auch schon bei 5x5. By the way, da habe ich mal so eine kleine Anekdote aus unserem Meisterlehrgang. Das fand ich ganz spannend. Und zwar, ja, es gibt immer wieder neue Richtlinien, auch im Tierschutzbereich, und das macht auch alles Sinn, dass diese Tierschutzleitlinien, die es gibt, auch immer wieder überarbeitet werden. Das ist ja auch so, weil es verändert sich ja auch immer wieder was. Und das, was vor 30 Jahren gut war, das muss heute lange nicht mehr gut sein. Diese Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport, die hat der BMEL rausgegeben. Da könnt ihr gerne mal einmal googeln. Das ist ganz interessant. Und da steht halt alles Wichtige drin, was ihr im Umgang mit dem Pferd beachten müsst. Aber zum Beispiel bleiben wir mal bei dem Thema Boxen, diese Anekdote. Das war dann so, die Tierschutzleitlinien wurden verändert und es hat einen Stall gegeben, der hat seine Boxengröße aufgrund dieser Tierschutzleitlinien verändern müssen, weil die große 25-jährige Stute nicht mehr in der 3x3 Meter großen Box drin bleiben durfte. Jetzt war es so, jetzt wurden die für viel Aufwand verändert, die haben aber so 2-3 Boxen noch behalten, ganz kleine Boxen, weil die gesagt haben, Mensch, wir haben ja auch noch so ganz kleine Shetland-Ponys, die können wunderbar in diesen Boxen ja auch bleiben, für die sind ja auch wieder die Boxen groß genug, da passte das ja auch alles. Und dann war es dann so, dann haben die dieses Großpferd, was vorher in der 3x3 Meter großen Box war, auf einmal in die 5x5 Meter große Box gepackt, weil die ganz klar gesagt haben, wenn wir jetzt einmal Geld in die Hand nehmen und investieren in den Tierschutz, in größere Boxen, dann machen wir nicht 4x4, weil wir wissen ja nicht, ob in 10 Jahren vielleicht diese Leitlinien schon wieder verändert werden, also machen wir gleich 5x5. Machte ja auch durchaus Sinn, und ich glaube, die haben die 6x3 dann gemacht, weil das waren dann quasi zwei Boxen, haben sie dann zu einer Box gemacht. Und das machte ja auch alles Sinn. Und diese Stute, die fühlte sich aber vom ersten Tag an in ihrer neuen Box gar nicht mehr wohl. Auf einmal hatte die Koliken, Kotwasser, wirkte ständig gestresst, wollte auch unterm Reiter überhaupt nicht mehr laufen. Und auch wenn die Stute schon ein bisschen älter war, war die halt eigentlich bis zu dem Tag noch topfit, und die ist auch noch immer wieder so ein bisschen im Schulbetrieb mitgelaufen, weil da sagt man ja auch, wer rastet, der rostet. Und ja, dann ist irgendwann mal irgendwem aufgefallen und gesagt, Mensch, was haben wir verändert? Was ist anders geworden? Warum geht es diesem Pferd auf einmal jetzt so schlecht? Und dann ist aufgefallen, das Pferd ist einfach ja von dieser 3x3 Meter Box in die größere Box umgezogen, und das Pferd hat sich da einfach nicht mehr wohlgefühlt. Die hat zeitlebens halt in dieser 3x3 Meter großen Box gewohnt und hat sich damit einfach so arrangiert, dass sie halt in ihrem Kokon, sag ich mal, ja, sich so wohlgefühlt hat, dass sie sich in dieser neuen Box einfach gar nicht mehr wohlgefühlt hat. Dann haben die tatsächlich dieses Pferd einfach in die andere Box mal spaßenshalber zurückgestellt, weil sie ja noch diese Shetland-Pony-Boxen, diese Pony-Boxen noch hatten. Und siehe da, ab dem zweiten Tag ging es rapide mit dieser Stute wieder aufwärts. die wurde wieder deutlich besser, hatte keine Koliken mehr, hatte keine, kein Kotwasser mehr, ist wieder topfit geworden. Und ich glaube, der Dozent sagte damals noch, die ist dann irgendwie noch 6-7 Jahre später, ist sie dann irgendwann eingeschläfert worden, weil es dann nicht mehr ging. Aber die hat halt noch 6-7 Jahre gemacht. Und unter der Prämisse, wie man sie in dem Moment dann hätte halten wollen, weil man es gut meinte für das Tier, ja, hat das Pferd das in dem Moment aber gar nicht so ja, annehmen wollen und hat sich halt in dieser alten Box tatsächlich wohler gefühlt. Also, so kann es halt auch sein. Wenn ihr mal irgendwas seht auf irgendwelchen Höfen, dann fragt halt im Zweifelsfalle auch einfach mal nach, weil der Stallbesitzer kennt seine Pferde am besten und kann euch dann da im Zweifelsfalle auch einfach eine Antwort drauf geben. Bleiben wir mal ganz kurz, das ist zwar gerade nicht Thema, aber bei diesem Thema ist Box- oder Offenstallhaltung besser. Das kann man so pauschal gar nicht genau sagen. Ich finde, wenn es ein gut durchdachtes Boxenkonzept ist, wo die Pferde wirklich viel rauskommen auf Paddocks, zusammen Sozialkontakte haben, Licht, Luft haben, spielen können, toben können, wenn die viel auf der Weide sind, dann gibt es durchaus Pferde, die brauchen nachts ihre Box und brauchen nachts wirklich ihren eigenen Bereich, wo sie in dem Moment ihr eigenes Futter haben, wo sie eingesperrt in dem Sinne sind, wo sie halt einfach so ihren Bereich haben, ihr Kokon. Das ist vollkommen okay. Man kann nicht jedes Pferd in einen Laufstall-Offenstall stellen. Das ist einfach so. Habe ich im Laufe der Jahre auch. Ich hatte einige Pferde, die immer mal wieder hier auch in den Offenstall zogen, wo man dann wirklich auch nach längerer Zeit gemerkt hat, so, das ist und bleibt einfach kein Offenstall-Pferd. Und die sind dann manchmal auch dann wieder ausgezogen und haben dann ihr Pferd in eine Box gestellt, wo dann das Pferd wirklich tatsächlich danach deutlich besser war. Und ja, das ist einfach, da muss man so ein bisschen ganz genau hingucken und schauen, was einem besser, was dem Pferd dann in dem Falle besser liegt und was besser ist. So, dann haben wir noch so ein bisschen die Hürden und Herausforderungen für mich als Trainer. Jeder Reitschüler ist ja anders. Also mit was für Typen Menschen haben wir es einfach auch zu tun. Das ist auch ganz wichtig, dass da der Trainer in erster Linie einfach auch empathisch sein muss. Also guckt euch da auch mal so ein ganz kleines bisschen an, wie unterrichtet der Trainer? Steht er da in der Mitte und gibt einfach immer nur 0817 Floskeln mit Hacke runter, Hand hoch und sitzt gerade und Schultern zurück und Brust raus? Oder geht er wirklich ganz individuell auf das Pferd ein und kann da in dem Moment, also Pferd und Reiter, und kann da in dem Moment ganz speziell auch irgendwie empathisch einwirken? Der Reitschultyp kann sein, derjenige ist vielleicht ängstlich. Dann muss man vielleicht auch einfach mal 2-3 Schritte immer wieder zurückgehen und muss sagen, okay, pass auf, das klappt jetzt vielleicht gerade nicht, dann probieren wir es doch mal so und so. Oder wir haben mit Reitschultypen zu tun, die von sich aus so vor Energie strotzen und die am liebsten alles sofort gleich alles auf einmal wollen. Solche Leute gibt's ja auch. Da müssen wir dann halt auch immer so ein ganz bisschen Energie rausnehmen und immer wieder dem Reitschüler sagen, hey, ne? In der Kürze liegt die Würze, in der Ruhe liegt die Kraft, ja. Und da halt immer wieder gucken, dass wir den Reitschüler so ein ganz kleines bisschen, ja, ausbremsen. Aber halt auch nicht zu viel, weil er soll ja motiviert bleiben, ja. Kennt ihr das, wenn ihr so ganz, ganz motiviert seid und derjenige dann immer sagt so, nee, das machen wir jetzt heute aber nicht. Und dann machst du was ganz anderes und du denkst dir dann als Reiter so, nee, das will ich aber nicht, da habe ich jetzt heute keinen Bock drauf. Also man muss ja trotzdem immer so ein bisschen diesen Switch finden zwischen, wie halte ich den Reitschüler motiviert und wie demotiviere ich ihn nicht. Und dann gibt es ja auch noch den Reitschultyp, der so, ja, einfach von dir verlangt, dass du so richtig selber auch Energie reinbringen musst, ja, der von sich aus eher so ein bisschen extrovertiert ist oder eher introvertiert und in dem Falle dann so ein ganz kleines bisschen, ja, mehr aus sich herauskommen muss, wo man dann halt eher sich so ein bisschen fühlt, als wäre man so der Motivator, der Trainer. Und also der Trainer von Sporteinheiten, aber nicht der Trainer als Reitlehrer, so in dem Sinne. Also das ist immer schwierig. Wir müssen halt immer gucken, mit welchem Typ Mensch haben wir es zu tun. Und da guck halt auch immer, wenn du dir so eine Reitschule anguckst, wie ist der Trainer halt gerade wirklich drauf? Leider ist es tatsächlich wirklich auch häufig immer noch so, und das höre ich ganz, ganz häufig, wenn Reitschüler hier hinwechseln, dass sie sagen, boah, ich finde das total geil, dass du mit Headset unterrichtest, weil in meiner alten Reitschule, da hat der Reitlehrer entweder durch die Reithalle geschrien oder so leise gesprochen, dass ich den nie verstehen konnte, was ich immer total schade finde, weil man bezahlt ja auch nun mal einfach Unmengen an Geld für eine Reitstunde, und da muss man als Reitschüler sonst einfach auch einfach den, ja, Arsch in der Hose haben, zu sagen, ey, ich verstehe dich am Ende des Reitplatzes einfach nicht. Es ist windig. Ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Was ja auch nicht verwerflich ist. Dann mach das ruhig, und das müsst ihr auch können dürfen. Ja? Also, wenn ihr dann einen Reitlehrer habt und ihr fragt nochmal was nach und der kann das nicht nochmal wiederholen, oder das ist ja auch zum Beispiel bei irgendeiner Aufgabe, bei einer Lektion, ihr habt gerade was irgendwas nicht verstanden und ihr wollt das ganz gerne nochmal hören oder nochmal erklären haben, vielleicht auf einen anderen Weg, dann muss der Reitlehrer das halt oder der Trainer in dem Moment einfach das auch tun können. Und da habt einfach auch so ein ganz kleines bisschen Auge mit drauf. Macht er das oder steht er vielleicht einfach nur mit dem Handy ganz hinten in der Ecke in der Hand? Höre ich leider auch ziemlich häufig, ja, dass die Reitlehrer ganz häufig da mit dem Handy in der Hand stehen und ja, überhaupt gar nicht drauf achten, was der Reitschüler da überhaupt macht. Das ist halt auch rausgeschmissenes Geld. Also werft einfach so ein bisschen Rundumblick da drauf. Ja, das Beste, was ihr natürlich haben könnt, ist, wenn ihr euch für eine Reitschule entscheidet, die ihr über Mundpropaganda kennenlernt. Das ist natürlich auch richtig, richtig gut. Und wenn ihr da vielleicht nicht nur eine Person habt, sondern vielleicht auch 2, 3 Personen, die immer wieder sagen, Mensch, geh da hin und buch dir da doch einfach mal eine Stunde. Ja, ansonsten guckt einfach mal durch die Gegend, werft Suchmaschinen an, sucht euch Reitschulen raus, guckt sie euch an, guckt euch den Internetauftritt an. Da ist auch immer ganz entscheidend so, was bieten die Leute wirklich an. Also ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, man sagt ja immer so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn Leute halt zu viele Sachen machen, dann ist das halt auch immer nicht gut. Ich denke mir bei mir manchmal schon, wenn man also auf meine Internetseite kommt, so Mensch, aber gerade so diese ganze Geschichte Reitunterricht, Reiterfitness, Sitzschulung, das spielt halt alles zusammen. Und da halt auch einen ganz großen Faktor, wenn ihr euch Reitbetriebe anguckt, dann fragt vielleicht auch mal nach, ob die Pferde auch regelmäßig korrekturgeritten werden, weil das halt auch so ein bisschen was mit zu der Qualität des Reitschulpferdes auch zu tun. Also es gibt so ganz, ganz viele Faktoren, die ihr einfach so ein bisschen mit herausfiltern müsst für euch. Was möchtet ihr wirklich, wenn ihr euch die Reiteschule angeguckt habt, dann geht wirklich nochmal in euch und überlegt euch, ist das wirklich so das Gesamtkonzept schlüssig und ist das wirklich das, wo ich mir da eine Stunde buchen möchte, und wie schon in meiner anderen Folge erwähnt, dass ihr dann einfach auch, wenn ihr mal irgendwo eine Reitstunde gebucht habt und ihr merkt, das Konzept passt einfach doch nicht zu mir und irgendwie würde ich mich doch für eine andere Reitschule entscheiden, dann sagt das auch ehrlich und dann macht das auch. Und für mich als Trainer ist es halt auch immer so, dass ich ganz klar sage, wenn ihr wirklich zu 100% mit einem Konzept übereinstimmt, dann spiegelt ihr das als Reitschüler halt einfach auch wieder. Ne? Das ist in dem Moment, wenn du als Reitschüler wirklich gerne irgendwo bist, dann hast du ja eine ganz andere Motivation, auch mitzuarbeiten und auf dem Pferd zu sitzen und dir auch Sachen erklären und zeigen zu lassen, als wenn du nicht so 100%ig hinter dem Konzept stehst. Also überlege dir halt gut, was du möchtest. Nicht jedem gefällt alles, hatten wir in der anderen Folge auch schon, was aber auch völlig normal ist. Und dann sollte deinem Wiedereinstieg in den Reitsport eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz kleinen Einblick darüber geben, wie man mit welchen Augen man einen Reitbetrieb anguckt und was für uns manchmal auch so ein bisschen als Trainer wichtig ist, wenn wir mit Reitschülern arbeiten. Aber hier in dieser Folge ging es tatsächlich eher mehr um dich, dass du weißt, wie findest du deine perfekte Reitschule und was möchtest du wirklich. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein ganz klein bisschen Einblick geben. Und ich wünsche dir, dass du deine Reitschule findest, in der du glücklich wirst, in der du deinen Wiedereinstieg machen kannst. Und wer weiß, vielleicht ist es ja sogar bei mir. Ich würde mich freuen, wenn du aufgrund dieses Podcasts die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, Mensch, dich finde ich sympathisch, da möchte ich eine Reitstunde buchen, das gucke ich mir an. Dann ja, freue ich mich, wenn wir uns in live kennenlernen und wir die erste gemeinsame Stunde zusammen haben und ich dich auf deinem gemeinsamen Weg oder auf dem weiteren Weg als Reiter begleiten darf. Und wenn du dir vorab bei mir nicht ganz sicher bist, aufgrund dieses Podcasts, ob du wirklich richtig hinter mir stehst und meinem Konzept stehst, dann wirf doch einfach mal einen Blick in meine Online-Reitschule. Und wenn du magst, schau dir da einfach schon mal eine Einheit an. Und dann siehst du schon mal einen ganz kleinen Einblick in mich und meine Arbeit. Du siehst, wie ich mit dem Reitschüler arbeite. Du siehst, wie ich mit den Pferden arbeite. Und das macht auf jeden Fall vorab schon mal immer einen Eindruck. Und dann weißt du wirklich definitiv, ob das was für dich ist oder nicht. Hey, ich hoffe, auch diese Folge war für dich wieder spannend und lehrreich. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei allen weiteren Folgen weiterhin dabei bist.